Grüß Gott und willkommen bei Weltkirche aktuell. Aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not begrüßt Sie Volker Niggewöhner. Seit 2012 ist der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke Mitglied im Stiftungsrat der päpstlichen Stiftung Kirche in Not. 2014 wurde er zum Vorstandsvorsitzenden der deutschen Sektion des Hilfswerks gewählt. Diese Funktion ermöglicht es ihm, noch mehr als bisher über den deutschen Tellerrand zu schauen und aus erster Hand Einblicke in die Weltkirche zu erhalten, Impulse aufzunehmen aus den über 140 Ländern, in denen Kirche in Not hilft. Wie er die Herausforderungen der Kirche in der heutigen Zeit sieht, verriet er uns bei einem Begegnungstag des Hilfswerks in Altötting im Mai 2016. Hören Sie heute den zweiten Teil dieses Gesprächs. Die Fragen stellte ihm die Geschäftsführerin von Kirche in Not Deutschland, Karin Maria Fenbert.
Sie haben gerade schon von den Sakramenten gesprochen, nämlich dass die Laien merken in den geistlichen Gemeinschaften, Sie können damit nicht ohne. Wir hatten es heute schon den Tag über des Öfteren von der Beichte. Nun gibt es aber trotzdem Menschen, die erhebliche Probleme damit haben und die manchmal einen Anschubser brauchen, damit sie sich trauen, ihre ganze Sündenlast abzuladen, um befreit davon zu gehen. Was haben Sie vielleicht für einen Rat, für einen Tipp für solche Menschen?
Ja, natürlich sind wir in einer Schönredekultur oder auch Unkultur, da tut man sich nicht leicht, über Flecken, über Schatten, über Vergehen, Versagen zu sprechen, vor allem über eigene, über andere, über die spricht man ja schon. Also es ist in der säkularen Welt, da beichtet man viel mehr als in der Kirche. Vor allem wird in der säkularen Welt die öffentliche Beichte gepflegt. Der Pranger, der schwach geworden ist, der sich was zu Schulden oder vermeintlich zu Schulden hat kommen lassen, für den wird gebeichtet. Ja, da beichtet die ganze Medienwelt für den Betreffenden. Also so ganz weit weg sind wir auch in der säkularen Welt nicht von diesem Faktum und von der Frage, wie man denn mit Schuld, Vergehen und Sünde umzugehen hat. Aber im kirchlichen Bereich sollte man vor allem positiv ansetzen. Die Beichte nicht als Dunkelkammer des Lebens, nicht als Drucksituation. Ich versuche Erwachsenen immer den Blick auf ein Kreuz zu öffnen, an dem der Herr mit ausgebreiteten Armen hängt. Die Beichte ist eigentlich jener Akt, dass ich mich an den am Kreuz ausgestreckten Herrn hinwende, dass ich mich in seine Arme begebe. Er streckt die Arme am Kreuz weit aus, um mich zu umarmen. Und Beichte ist eigentlich Umarmung, sich umarmen lassen durch den Gekreuzigten. Kindern erkläre ich es bei Visitationen etwas einfacher, praktischer. Wenn ich da in der dritten Klasse im Religionsunterricht bei Visitationen bin, so vor Ostern, ich visitiere meist zwischen Weihnachten und Ostern in dem Verein und als Kommunionvorbereitung, Beichtvorbereitung angesagt, da frage ich sie, ob die Mama zu Hause in der Küche so einen Biomülleimer hat. Ja, ja, hat sie. Und dann überlegen wir, was da alles reinkommt, die Salatblätter, die Gurkenschalen und so weiter. Und dann sage ich, ja, und der Eimer wird immer voll. Und jetzt sagt die Mama, den Eimer lassen wir aber. Was passiert denn dann? Ja, dann quillt er über, dann ist Unordnung, dann fängt es zu stinken an. Sage ich, seht mal, ist doch gut, dass die Mama den Eimer regelmäßig ausleert. Und so sollten wir es eigentlich auch mit unserem Herzensmülleimer machen. Und die Beichte ist ausleeren, sich befreien von dem, was sich da innerlich so anhäuft. Und ich meine, es ist vielleicht ein bisschen grob geschnitzt, das Beispiel, nicht jeder Dogmatiker wird sich da jetzt vielleicht dran freuen, aber ich glaube doch, dass die Kinder zumindest so vom wesentlichen Punkt dann eine Ahnung haben, was der Bischof mit seinem Plädoyer für die Beichte meint.
Ist auf jeden Fall sehr anschaulich, ich denke auch für Erwachsene, Herr Bischof. Wie haben Sie selbst den Zugang zu diesem Sakrament gefunden? War das schon immer Bestandteil bei Ihnen oder gab es da mal irgendwann ein Aha-Erlebnis?
Ich bin in einem kirchlichen Internat groß geworden, 9 Jahre kirchliches Internat. Und ich darf dankbar zurückschauen, gerade auf die Priester, die uns für die Beichte zur Verfügung standen. Also von daher war für mich die Beichte eigentlich nie ein so großes Problem, sondern wir hatten da sehr, sehr gut geschulte, einfühlsame, verständige Beichtväter. Und ich habe da samt und sonders eigentlich gute Erfahrungen gemacht, wenngleich ich auch zugebe, dass in der Pubertätszeit und auch danach die Beichte mir schon auch schwer gefallen ist. Also mit Hurra-Stimmung habe ich das auch nicht gemacht. Ich musste mich da auch persönlich durchkämpfen und vor allem das klösterliche Leben hat mir dann ganz neu den Wert der Beichte klargemacht. In der Regel des heiligen Benedikt spielt ja das Bekennen von Schuld und dieser offene Umgang mit Versagen eine sehr, sehr wichtige Rolle. Und ich halte das auch für unwahrscheinlich wichtig für ein Gemeinschaftsleben, für ein Zusammenleben dort, wo Schuld nicht anerkannt wird, wo sie nicht ausgesprochen wird, vor allem auch nicht ins Sakrament eingebracht wird, in das Bußsakrament. Also dort, glaube ich, ist auch das Zusammenleben letztlich sehr, sehr leicht anfällig für Störungen und ist umso labiler.
Ja, Sie haben über ein liturgiegeschichtliches Thema promoviert, Ostkirchen betreffend. Sie fühlen sich den Ostkirchen besonders verbunden. Wie ist eigentlich diese Liebe zu den Ostkirchen bei Ihnen entstanden?
Ja, den genauen Zeitpunkt kann ich jetzt nicht mehr rekonstruieren, aber es ist eine sehr, sehr lange Geschichte und eine Geschichte, die mich auch ins Kloster und über das Kloster hinaus begleitet hat. Ich habe sehr viele Freunde im Bereich der Ostkirchen, auch in der Orthodoxie. Und ich schätze vieles an der ostkirchlichen Tradition. Natürlich hat gerade auch das ostkirchliche Mönchtum mich dann sehr beeindruckt, vor allem die geistlichen Traditionen, die geistlichen Stränge etwa, die Praxis des Jesusgebetes. Und in meiner Zeit als aktiver Benediktinermönch, wenn ich das mal so sagen darf, habe ich das förmlich auch aufgesogen. Und etwas später kam dann auch noch das Interesse an der Liturgie hinzu.
Sie sind also am Thema schon lange dran. Was sagen Sie aus diesem Blickwinkel zu dem Zusammentreffen dieses Jahr am 12. Februar auf Kuba zwischen Franziskus und Patriarch Kyrill?
Das war ein mutiger Schritt von beiden Seiten. Man sollte auch nicht unterschätzen, was es für Patriarch Kyrill bedeutet hat, der ja erheblich stärker unter Druck ist, unter Druck steht als in seiner eigenen Kirche. Und ich glaube, es war ein längst fälliger Schritt, dass diese beiden Oberhäupter sich begegnet sind und damit beitragen, dass auch in Russland gewisse Ressentiments gegenüber uns Katholiken doch vielleicht minimiert werden. Und natürlich ist es letztlich ein Dienst an der Einheit. Die griechisch-katholische Kirche in der Ukraine hat etwas den Atem angehalten, aber ich hoffe auch, dass das verständlich gemacht worden ist, gerade dem Großerzbischof Schewtschuk in Kiew, den ich auch persönlich kenne und sehr schätze, dass es eben kein Akt gegen diese griechisch-katholische Kirche mit ihrer großen Bekennertradition ist, sondern dass es eher positiv zu deuten ist, ein Schritt hin im Dienst an der Einheit.
Sie haben Weltkirche aktuell eingeschaltet. Heute mit dem zweiten Teil eines Kamingesprächs mit dem Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke, aufgezeichnet bei einem Begegnungstag von Kirche in Not im Wallfahrtsort Altötting im Mai 2016.
Nun haben Sie gerade auch selbst erwähnt, ein Schritt, der eigentlich überfällig war. Es hat seit 1000 Jahren sozusagen knapp keine Begegnung mehr gegeben zwischen dem Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche und der russisch-orthodoxen Kirche. Was denken Sie, warum gerade jetzt?
Wie die Orthodoxie steht ja kurz vor dem orthodoxen Konzil, vor dieser großen Synode. Und ich kann mir vorstellen, dass eben der Patriarch auch vor Beginn dieser Synode doch ein Zeichen setzen wollte in Richtung Einheit, in Richtung Westkirche. Manche Beobachter unterstellen natürlich auch politische Motive. Darüber zu urteilen, steht mir nicht zu. Für mich selber ist einfach die Freude an diesem Schritt im Dienst der Einheit vorrangig.
Herr Bischof, letzten November sind die deutschen Bischöfe nach Rom gereist und haben dort ihren Ad Limina-Besuch abgestattet. Sie haben am Schluss ein Schreiben von Papst Franziskus mit auf den Weg bekommen. Um was geht's in diesem Schreiben und was ist Ihnen da vielleicht besonders wichtig?
Ja, zu diesem Schreiben könnte man viel sagen. Papst Franziskus gibt uns in diesem Schreiben durchaus einige pastorale Hausaufgaben. In diesem Schreiben steht beispielsweise, dass die deutsche Kirche doch sehr gut administriert, verwaltet wird, dass die Gefahr besteht, dass man immer neue Strukturen aufbaut, errichtet und zugleich immer mehr Gläubige der Kirche den Rücken kehren und dass das eigentlich als pastoraler Notstand gesehen werden muss, der uns zur Evangelisierung oder zu einer Bewegung der Evangelisierung aufbrechen lassen müsste. Das ist so ein ganz wichtiger Aspekt. Allerdings, und das verwundert mich etwas, diese Abschlussrede hat weder medial noch innerkirchlich allzu viel Resonanz gefunden.
Was ist Ihnen wichtig am Thema Neuevangelisation? Wie würden Sie es machen? Ich war selber 2007 in China und habe mir da ein bisschen angeguckt, wie die Chinesen das machen. Zum Beispiel stehen sie auf Bürgersteigen und versuchen ins Gespräch zu kommen mit Passanten oder in Gotteshäusern, damals, als ich in Peking war, war es sehr heiß, ließ man die Kirchen beschallen, während dort Leute vielleicht Kühlung suchten mit Texten aus der Bibel, mit Psalmliedern. Also die Chinesen waren sehr erfinderisch, wie ich fand. Was würden Sie zu diesem Thema bei uns sagen?
Evangelisierung gelingt letztlich nicht oder nicht nur mit Büchern, sondern man braucht Menschen, man braucht Herzen, brennende Herzen. Es bedarf des persönlichen Zeugnisses. Wo kein Zeugnis gegeben wird, dort wird auch nicht evangelisiert. Das ist etwas ganz Wichtiges. Wir brauchen, um in eine Bewegung der Evangelisierung zu kommen, vielleicht auch einen anderen Ansatz der Ertüchtigung, der Ermächtigung unserer Getauften und Gefirmten. Wir alle haben ja eine Sendung. Das ist ja nicht nur Aufgabe des Pfarrers, das ist nicht nur Aufgabe der Orden, nicht Aufgabe der Priester allein und der Hauptberuflichen, sondern wir alle sind gesandt und in diese Sendung Jesu Christi hineingenommen durch Taufe und Firmung. Und wenn es uns nicht gelingt, in unserer Pastoral zumindest punktuell oder in bestimmten Räumen unseren Laien Hilfe zu geben, dass sie sich sozusagen auf diesen Weg begeben können, dann ist die Evangelisierung eine ganz, ganz ferne Angelegenheit. Wir brauchen die Evangelisierung wirklich von der Graswurzel her. Es muss eine Graswurzelbewegung sein. Und dazu ist es sehr, sehr wichtig, dass unsere Gläubigen erkennen, der Glaube, der Weg mit Jesus Christus, die Beziehung mit Jesus Christus entwickelt mich, entfaltet mich. Wir leiden ja in unseren Pfarrgemeinden teilweise an einem Minimalismus. Kirche, Glaube 50 Minuten pro Woche und dann muss aber Ruhe sein. Ein Tag darf der liebe Gott mal anklopfen, aber bitte den Rest der Woche möge er mich verschonen. Da will ich ihn möglichst nicht sehen. Mit so einer angezogenen Handbremse kann ich nicht evangelisieren. Dagegen, wenn ich erlebe, dass die Beziehung mit Jesus Christus und die Beziehung mit all jenen, die ihm folgen in der Gemeinschaft der Kirche, dass das etwas Befreiendes ist, dass es mich in meiner tiefsten Persönlichkeit entwickelt, dass ich durch meinen Glaubensweg die Chance erhalte, Mensch zu werden, wie es uns die Heilige Schrift vorgibt bzw. vorzeichnet. Gott schuf den Menschen am Anfang nach seinem Bild und Gleichnis. Kolosserbrief sagt, Jesus Christus ist eigentlich der Mensch, das Ebenbild Gottes schlechthin. Und wenn wir uns daraufhin entwickeln können und diese positive Dynamik des Glaubens erleben, dann glaube ich, beginnen wir Evangelisierer zu werden. Nichts anderes ist beim heiligen Paulus passiert. Er ist vom Gegner zum Glaubenden geworden, der in die Beziehung mit Jesus Christus immer tiefer hineingewachsen ist. Und das Feuer ist immer brennender geworden. Und er ist einer unserer größten Evangelisierer in der Geschichte des Christentums.
Ja, Herr Bischof, wir sitzen hier beim Feuer, beim Kamin. Was wir ja auch brauchen, dieses Feuer, um zu evangelisieren. Wie schaffen Sie es bei sich, immer wieder das Feuer zu entfachen oder aufrechtzuerhalten?
Ja, das Feuer ist natürlich nicht immer so ein Blitzlicht, ein inneres Blitzlichtgewitter. Das Feuer kann auch aus guter Routine bestehen. Die gibt es auch. Nicht immer sind wir im siebten Himmel, nicht immer habe ich ein religiöses, geistliches High-Gefühl, sondern manchmal ist auch ein bisschen Mühsal mit dabei. Aber diese gute Routine, die kann die Glut halten, die kann dafür sorgen, dass die Glut nicht ausgeht. Und deswegen ist es wichtig, treu im Gebetsleben zu sein, sich nicht seinen Launen und seinen Stimmungen zu überlassen, sondern hier eine Ordnung zu befolgen. Im Kloster habe ich das ja gelernt, mit dem Wechsel von Gebet und Arbeitszeiten, mit dem Wechsel von für mich sein und Gemeinschaftszeiten. Also dieser Rhythmus, dieser Wechsel ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Ich habe es im Kloster immer so ausgedrückt, unser Leben ist ein Tanz. Rhythmus hat doch mit Tanzen zu tun, ja, mit Bewegung. Und so sollen wir auch unser Leben vor Gott gestalten, im Rhythmus bleiben, in der Ordnung bleiben. Auch wenn mal die Schritte kleiner, zwischendurch kleiner werden, vielleicht langsamer werden, der Takt muss nicht immer der schnellste sein. Das, glaube ich, verlangt der liebe Gott auch gar nicht. Aber im Rhythmus bleiben und sich nicht persönlichen Stimmungen und Launen hingeben, sondern auch wenn mir das Gebet gerade nicht schmeckt, dann doch den Versuch unternehmen, mich hinzugeben, da zu sein, mit dem Herrn zu sprechen. Das ist etwas ganz Wichtiges, also diese innere Disziplin. Und dann muss man sich natürlich auch entsprechende Zeitfenster freischaufeln. Wir haben so viele Gelegenheiten der Ablenkung. Da gibt es immer einen Grund, dass man die sich vorgenommene Gebetszeit nicht hält. Aber allein die Tatsache, dass es immer einen Grund gibt, sie nicht zu halten, ist schon Grund genug, sie doch zu halten.
Sie sprechen damit sicher ein ganz wichtiges Thema an. Heute ist viel die Rede von einer Work-Life-Balance. Das heißt, einer Balance zwischen Arbeits- und Privatleben, das miteinander in Einklang zu bringen, ist Ora et Labora das geeignete Mittel dafür?
Ja, was ich eben schon sagte, ich denke, der Rhythmus im Leben ist das Wichtige. Zwischen Gebet und Arbeit, zwischen Gemeinschaft und Alleinsein können, das richtige Maß zu finden, die richtige Mischung zu finden, das ist sehr, sehr entscheidend. Ich glaube, ich kann das jetzt nicht mehr aktuell so sagen, aber in meiner Zeit als Gastmeister im Kloster, da hatte ich ja mit vielen Menschen zu tun, die ausgebrannt ins Kloster kamen, weil sie immer nur das eine oder das andere tun konnten und das über lange Zeit. Und gerade aus solchen Begegnungen ist mir aufgegangen, wie kostbar unser christlicher Alltag denn sein kann. Nicht nur im Kloster, sondern auch draußen. Dreimal am Tag läutet die Angelusglocke. Innehalten. Ich darf weglegen. Ich darf mir in einer Zeit der Effizienz den Luxus leisten, als Christ, dass ich hier kurz innehalte und bete. Wir sind eingeladen, die Feste des Jahreskreises mitzufeiern. Wir dürfen innehalten. Wir müssen uns nicht vom Moloch dieser Gesellschaft diktieren und drängen lassen. Nein, wir hätten eigentlich eine ganz große Chance, ein ganz großes Kapital, mit unserem christlich gestalteten Alltag so eine natürliche Work-Life-Balance zu erreichen. Und die nicht nur psychologisch und biologisch dann heilsam ist, sondern vor allem auch gnadenhaft.
Geistliche Berufungen, christliche Frömmigkeit und Herausforderungen der Kirche in der heutigen Zeit, das sind einige der Themen, über die Karin Maria Fenbert, die Geschäftsführerin von Kirche in Not, im zweiten Teil eines Kamingesprächs heute mit dem Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke spricht. Aufgezeichnet wurde dieses Gespräch während eines Begegnungstags von Kirche in Not im Mai 2016 im Wallfahrtsort Altötting.
Sie, Herr Bischof, haben viele Aufgaben und könnten ja auch ständig ausgebrannt sein. Sie haben ein strammes Programm an Werktagen und meistens auch ja an den Wochenenden. Wie sorgen Sie für Ausgleich, außer jetzt Ora et Labora?
Für Ausgleich, ja. Es gibt dann schon auch bestimmte Zeitfenster immer wieder mal für Rekreationsphasen, Erholungsphasen. Im Urlaub gehe ich gerne in die Berge und besteige auch mal, wenn das Wetter mitmacht, einen Gipfel. Oder ich höre auch mal dann Musik oder gehe auch mal joggen durch die schöne Natur, meist allerdings am Laufband, weil das etwas praktischer ist, aber es ist umso heftiger. Schöner ist es draußen in der Natur, besonders in der Jahreszeit. Das sind so kleine Schlupflöcher.
Auf dem Motorrad sind Sie auch manchmal zu finden, oder?
Also es musste ja jetzt kommen, ja. Ich glaube, der rote Faden, der sich hier durchzieht, ist die Beichte. Und jetzt beichten Sie wohl für mich. Ja, also ich bekenne, das ist auch so eine Leidenschaft von mir, dass ich mich doch ab und zu gerne mal aufs Motorrad setze und dann auch verkleidet durchs Bistum fahre.
Mal in ganz inkognito. Ja, und hat heute Nachmittag Pater Johannes Paul Chavan übers Menschenfischen im 21. Jahrhundert etwas erzählt. Jeder Christ ist zum Menschenfischen, zum Apostolat berufen. Wir haben heute in der Predigt erwähnt, Kirche ist nicht nur der Priester und der Bischof und die Ordensfrau, sondern Kirche sind wir alle. Jeder ist Kirche, der getauft ist und muss sich angesprochen fühlen. Was würden Sie uns, weil wir heute den Tag über darüber nachgedacht haben, hier im Raum als persönliche Hausaufgabe mitgeben? Was hat jeder eigentlich zu tun, um zur Evangelisation beizutragen?
Die Evangelisation beginnt bei der Selbstevangelisation, bei der Selbstevangelisierung. Das heißt, ich bin eingeladen, einen Beziehungscheck zu machen. Wie steht es denn um meine Beziehung mit Jesus Christus? Was bedeutet mir diese Beziehung? Was bedeutet mir sein Wort? Was bedeutet mir die Zeit, die ich mit ihm, vor ihm verbringe? Das sind ganz wesentliche Elemente. Wo begegne ich dem Herrn in meinem Leben? Ich begegne ihm sicher in der Liturgie und hoffentlich da sehr oft. Aber es gibt auch noch andere Formen der Begegnung. Begegnung etwa mit dem Herrn, der mir im Notleidenden begegnet. Begegnung mit dem Herrn in meiner nächsten Umgebung durch Anrufe, durch innere Klopfzeichen. Das ist etwas ganz Zentrales, dass ich einen Beziehungscheck mache, dass ich diese Beziehung mit Jesus Christus intensiviere, vertiefe, höre, was er von mir will und mich dann senden lasse. Also Evangelisierung bedeutet nicht, dass wir jetzt auch wieder was machen müssen, sondern es geht ja darum, die Glut vom Herrn, die Glut aus dem Pfingstsaal in die Welt, auf die Marktplätze, in unsere Beziehungen hinauszutragen.
Sie haben gerade von den Klopfzeichen Gottes gesprochen. Nun haben ja manche Gläubige durchaus Schwierigkeiten, irgendwie Klopfzeichen Gottes wahrzunehmen. Was könnten denn solche Indizien dafür sein?
Ja, diese Klopfzeichen des Herrn, die brechen nicht herein wie ein Gewitter, sondern sie kündigen sich in der Regel langsam an. Ich brauche Zeit, um zu hören. Ich brauche die innere Sensibilisierung für diese Klopfzeichen durch mein Beten, durch mein Lesen der Heiligen Schrift. In deinem Licht erkennen wir das Licht. Das heißt, ich kann nur im Licht Christi sein Licht, seine Klopfzeichen erkennen. Und dafür kann ich aber Sorge tragen, dass dieses Licht Christi in mir wächst, eben durch meine innere Offenheit, durch das Gebet, durch ein geistliches Gespräch, etwa mit jemandem, der die Gabe der Unterscheidung der Geister hat. Das sind alles kleine Hilfsmittel, aber wenn man alles zusammenträgt, dann können wir schon sehr viel in uns bewegen.
Dann spürt man auch die Führung Gottes, also die persönliche Beziehung. Haben Sie dazu noch einen Tipp?
Ich glaube, man braucht dann auch immer die Demut, den Blick von außen draufwerfen zu lassen. Sonst ist man allzu leicht eine Gefahr, den eigenen Vogel für den Heiligen Geist zu halten. Und das ist nicht gut. Also das Urteil, das geistliche Urteil von außerhalb ist auch sehr, sehr wichtig, um eine Entscheidungsfindung voranzubringen, was der Herr von mir will, wohin er mich ruft, was ich ihm geben soll, was ich ihm geben darf auf meinem Weg.
Das war Weltkirche aktuell. Sie hörten den zweiten Teil eines Kamingesprächs mit dem Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke. Aufgezeichnet wurde es im Mai 2016 während eines Begegnungstages von Kirche in Not im Wallfahrtsort Altötting. Und Wallfahrtsort und Begegnungstag leiten über zur nächsten Veranstaltung von Kirche in Not. Und die wird sein am Samstag, dem 13. Mai 2017, also am Jubiläumstag der Fatima-Erscheinungen. Dann lädt das Hilfswerk zu einem Begegnungstag in das niederrheinische Marienheiligtum Kevela ein. Programmpunkte werden sein: ein Vortrag über das Fatima-Jahrhundert von dem Autor und Fatima-Experten Michael Hesemann. Und wir wollen uns auch über unsere Glaubensgeschwister in China, informieren lassen. Und dazu freuen wir uns, einen hochrangigen Ehrengast begrüßen zu dürfen, nämlich seine Eminenz Josef Kardinal Zen Tse-Kyung aus Hongkong. Herzliche Einladung dazu. Anmeldungen nimmt das Hilfswerk unter der bekannten Telefonnummer entgegen oder aber auch im Internet unter www.kircheinnot.de. Das war's für heute. Ihnen allen noch einen schönen und gesegneten Sonntag. Aus dem Studio von Kirche in Not verabschiedet sich Ihr Volker Niggewöhner.